Das gibt mir Mut. Das gibt mir Mut. Der Andreas Wilde aus der 9. Klasse liest uns jetzt zwei Texte vor. Auch Texte von Ermutigung, wo Gott sagt, schaut, ich will etwas anfangen. Es soll etwas wachsen. Nur Mut. Der eine wird aus dem Prophet Jesaja sein und der andere aus dem Prophet Jeremia. Andreas, komm doch vor.
Ich lese euch aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 35, die Verse 1 bis 2. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein. Die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und voller Freude schreien. Herrlich wie der Libanon soll sie werden, prächtig wie der Berg Karmel und wie die Ebene Scharon. Fast 100 Jahre später schrieb der Prophet Jeremia dasselbe. Ich lese euch aus dem Buch Jeremia, Kapitel 32, die Verse 15 und 43 bis 44. Denn so sagt der Herr, der Herrscher der Welt, der Gott Israels, eines Tages wird man wieder Häuser und Äcker und Weinberge kaufen in diesem Land. In diesem Land, von dem du und die anderen sagen, es ist den Babylonen ausgeliefert und wird zu einer Wüste werden, in der kein Mensch und kein Stück Vieh mehr lebt. In diesem Land werden Äcker gekauft werden. Man wird Kaufverträge ausstellen und versiegeln und Zeugen hinzurufen, überall in diesem Land, in Gebieten von Benjamin, in Jerusalem und Umgebung von allen Städten von Juda, ob sie in den im Gebirge liegen oder im Hügelland oder in der Wüste Negev im Süden. Denn ich werde für mein Volk alles wieder zum Guten wenden. Das sage ich, der Herr.
Merci, Andreas. Und zu diesem Thema wollen wir jetzt auch in ein Lied einsteigen. Wir pflügen und wir streuen. Eins, das wir immer wieder mal singen, am Ende dank das Lied 540, die Strophe 1 bis 4. Und wir stehen dazu auf.
Thank you.
Wir machen uns zusammen auf eine Reise in die Wüste. Wir sehen vor uns Sanddünen, karge Landschaft, Felsen, Einöde. Jetzt nehmen wir ein bisschen von diesem Sang in unsere Hand und es rönnelt uns durch die Finger. Und wie wir diesem Sang zuschauen, wie er am Boden fällt, wird aus dem Sandboden plötzlich fruchtbarer Boden. Hart. Wenn wir auch hinschauen, sehen wir fruchtbares Ackerland. Auf dem Boden kann man aussäen. Es wächst Gemüse, Getreide gedeiht, wird reif und kann geerntet werden. Mit diesem Bild steigen wir ein in die Predigt. Das Bild stammt aus der Bibel. Wenn wir das Alte Testament aufschlagen, Finger unter vielen anderen Büchern, die Bücher von Jesaja und von Jeremia. Männer, die im alten Israel daheim waren. Der Jesaja ungefähr um 700 vor Christus und der Jeremia ungefähr 100 Jahre nach ihm. Beides Männer, die die Gabe der Prophetie hatten. Die Gabe der Prophetie. Gott zeigt ihnen zwei, was in Zukunft wird geschehen. Gott weiht sie quasi ein in seine Pläne. Es gibt heute noch Christen, die diese Gabe vor der Prophetie haben von Gott. Wie funktioniert das? Man kann zum Beispiel Träume haben, wo man sieht, was wird geschehen. Oder während dem Beten, wo man mit Gott in Kontakt ist, kann man Bilder bekommen und Erkenntnis, was sie bedeuten sollen. Gott hat dem Jesaja und dem Jeremia das Bild gegeben, mit dem Auftrag, schreibt auf, was ich euch jetzt sage, was ich euch jetzt erkläre. Denkt, es wird eine Zeit kommen, in ferner Zukunft. Da wird aus der Wüste fruchtbarer Boden werden. Und niemand wird es für möglich halten vorher. Schreibt es auf, damit spätere Generationen das lesen können. Und dann vergleichen können, ob das so eingetroffen ist, was ich euch da prophezeit habe. Das wird späteren Gläubigen helfen, dass sie mir vertrauen können. Sie werden sehen, dass ich ein treuer Gott bin. Aus Wüstenboden wird Ackerboden. Ja, yeah. Was braucht es, damit eine Wüste fruchtbar wird? Dass Oasen entstehen. Wasser. Quellen von frischem Wasser. Und jetzt loset. Im heutigen Irak hat der Abraham gelebt, etwa 2000 vor Christus. Der Abraham war einer, der ein offenes Herz für Gott hatte Und so hat Gott können zu ihm reden. Und er hat zu ihm gesagt: Abraham, komm, ich will dich führen. Ich will dich in ein neues Land bringen. Und dort will ich dich segnen. Der Abraham hat geglaubt, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Dass Gott vertrauens- und glaubenswürdig ist. Und zwar so fest, dass er tatsächlich alles gepackt hat, mit seiner Familie, sein Gebiet, sein Land verlassen hat, die ganze Verwandtschaft hinter sich gelassen und Gott gefolgt ist. Woher? In ein noch unbekanntes Land. Die einzige Versicherung, die er hatte, Gott wird schon wissen, wo er mich herführt. Und Gott wird mich versorgen. Eindrücklich, oder? Wenn du dich mit dem Abraham vergleichst, wie steht es mit deinem Glauben? Wie fest vertraust du Gott, dass sein Wort aus der Bibel wahr ist und stimmt und dir wirklich den besten Weg weist? Wenn Gott dir heute rufen würde und sagen: Verlass die Schweiz. Ich habe Pläne mit dir. Ich möchte dich an einem anderen Ort haben. Wie würdest du reagieren? Wie nach stehen wir Gott? Wir sehen, mit Gott im Leben unterwegs sein, braucht manchmal viel Mut. Es bereit sein, ein gewisses an Kontrolle ihm abzugeben. Das Christsein, wenn man es so lebt, ist auf jeden Fall nicht langweilig. Der Abraham ist einer von diesen grossen Glaubensvätern geworden, der uns heute noch ein Vorbild ist. Denn er hat sich auf eine tiefe Freundschaft mit Gott eingelassen und hat tatsächlich erlebt die Treue und Versorgung von seinem Himmelsvater. Gell, das ist das, was heute noch darum geht. Gott sagt auch heute noch zu uns Menschen: Ich möchte dein Gott sein. Ich möchte dein Beschützer sein, dein Lehrer, dein Versorger, dein Tröster und dein Hirte. Ich möchte mit dir einen Bund schließen und ich will meine Seite vom Bund einhalten. Das heisst, ich will dich nie verlassen. Und selbst dann, wenn du nichts von mir merkst, bin ich da. Ich werde dir versorgen mit allem Nötigen. Das heisst, nicht mit allem, was wir uns wünschen, aber mit allem Nötigen. Und er sagt, dein Leben hat Sinn, selbst wenn du mal durch schwere Zeiten gehst. Und im Gegenzug möchte ich von dir, dass du mich als einzigen Gott verehrst und anbetest. Dass du nach mir fragst und meine Gebote, seien das die 10 Gebote zum Beispiel, in deinem Alltag umsetzt und meinem Rat folgst. Und auf diesen Bund hat sich der Abraham eingelassen. Und Gott hat ihn gesegnet und versorgt, wie versprochen. Und ein Zeichen von diesem Segen, von dieser Versorgung, war das Wasser. Ganz praktisch. Wir haben oftmals einen Gott, der ganz praktisch ist. Gell, wenn wir in unserem Teil der Erde jeden Tag x-mal den Wasserhahn aufdrehen und wir uns oft nicht so viele Gedanken dazu machen, können wir uns manchmal kaum mehr vorstellen, wie eminent wichtig das Wasser für Abraham, für seine Familie war. Das neue Land, wo Gott ihn hergeführt hat, war Wüstenland. Vielleicht hast du das auch schon erlebt, im übertragenen Sinn. Du hast dich Gott anvertraut, du hast ihm gehorcht und du bist an einen Ort hergekommen, der zuerst überhaupt keinen Sinn gemacht hat. Und du hast Gott gefragt: Was hast du jetzt mit mir gemacht? Und so ist es Abraham am Anfang wahrscheinlich gegangen. Aber Gott hat dem Abraham gezeigt, wo er graben soll, in dieser Wüste innen. Denn unterirdisch ist das Land gesegnet mit so viel Frischwasser. Und der Abraham hat Brunnen gebaut. Nicht einen, nicht zwei. Ein Haufen Brunnen. Wasser für sich, für seine Familie, für seine Herden. Wasser für das Land zu bebauen, für zu säen, zu gießen und zu ernten. Und Abraham ist in diesem neuen Land richtig reich geworden. Er ist so reich, dass andere Völker um ihn herum das haben merken Und sie sieht, Abraham, sag es. Du bist mit nichts daher gekommen. Und plötzlich hast du so einen Reichtum. Es ist offensichtlich, Gott ist mit dir. Du sitzt an der Quelle. Was ist das für ein Gott, der dich so segnet? Und aus dem Abraham heraus hat es ein grosses Volk gegeben. Ein Volk, das nicht perfekt war. Oder Abraham war nicht ein perfekter Mann oder fehlerlos. Aber aus dem Mann, wo Gott vertraut hat, ist ein Volk gekommen, das Gott geglaubt hat. Und Gott hat das Volk als sein Volk angenommen, hat mit ihnen einen Bund geschlossen und sie mit ihm. Und sehr schnell haben auch sie das Prinzip erkannt. Wenn immer sie auf Gott vertraut haben, waren sie an der Quelle gewesen. Gott hat sie versorgt mit allem Nötigen, mit Wasser, mitten in der Wüste, mit Ackerland und guter Erde. Jetzt hat Abraham aber einen Sohn gehabt, der Isaak. Der Isaak ist ein gutes Beispiel für das Prinzip. Zu seinen Lebzeiten vom Isaak hat es eine Hungersnot gegeben über diesem Land. Der Isaak hat Angst bekommen. Ja, logisch. Eine normale menschliche Reaktion. Aber was machst du daraus? Wie gehst du jetzt mit dieser Angst um? Wo suchst und holst dir jetzt Hilfe? Der Isaak hat seine Sachen gepackt und ist mit dem Volk auf es gegen Süden nachgezogen, mit dem Ziel, nach Ägypten auszuwandern, in der Hoffnung, sie könnten dort überleben. Und so sind sie marschiert, im Begriff, das Land, das Gott ihnen geschenkt hatte, durch Abraham zu verlassen. Gott hat dieser Sache Anfang mal einen Moment zugeschaut. Der Isaak lassen machen. Er hat ja einen freien Willen, wie wir alle einen freien Willen haben. Aber dann hat Gott zum Isaak geredet. Und er sagt, Isaak, sag, was läufst du da so? Was läufst du um? Was tust du um ihr auf der Suche nach Hilfe für dich und dein Volk? Ja, wieso läufst du jetzt aus dem Land raus, das ich euch geschenkt habe? Ja, ich verstehe. Ihr habt Angst. Aber wieso seid ihr denn nicht zu mir gekommen mit dieser Angst, mit dieser Not? Seid ihr so schnell aus dem Vertrauen zu mir gekommen? Ich bin doch eure Quelle. Für alles, was ihr braucht. Gell, wenn wir heutige Zeitungen aufschlagen oder im Internet unterwegs sind, werden wir eigentlich regelrecht überschwemmt von sogenannten Hilfsangeboten. Eigentlich fast gleich für welche Not. Willst du wissen, was die Zukunft bringt? Welche Entscheidung du sollst treffen? Überall findest du Angebote von Hellseher. Horoskop oder das Medium. Oder hast du gesundheitliche Beschwerden? Schnell wird man fündig für Heilpraktiker, die mit unsauberen Mächten und Energien heilen wollen, die nicht mit Gottes Hilfe unterwegs sind. Und du sagst dir vielleicht, ja, ich kann sie ja probieren. Nimmst das nächste, beste von diesen Hilfsangeboten und sagst dir, hilft es nicht, so schadet es nicht. Bibel hat eine andere Meinung. Gottes Wort sagt, du hast hier ein Herz, du hast hier eine Seele und du bist so wertvoll. Behüte dein Herz, denn daraus quillt glückliches Leben. Ein Spruch, der oft als Taufspruch gebraucht wird, Sprüche 4,23. Und damit ist gemeint, hab dir Sorge, für was du dich öffnest. Spring nicht gedankenlos in ein Hilfsangebot ein. Du musst zuerst prüfen, welche Philosophie steckt eigentlich dahinter? Was passiert da eigentlich mit mir? Ob es mit Gottes Wort übereinstimmt? Viele Heilpraktiker oder auch Fernheiler oder was es alles gibt, gerade auch in der Esoterik, sagen zwar, sie haben ihre Kraft von Gott und manchmal zitieren sie sogar Bibelverse. Aber sie haben nie mit Gott einen Bund geschlossen. Sie haben Jesus Christus nie als ihren König angenommen. Sie reden zwar, als wären sie Christen manchmal, aber nebenan beten sie ganz viel Engel an, Dämonen, Lichtgestalten, die nichts mit Gott zu tun haben. Das Horoskop geht davon aus, dass bestimmte Sternkonstellationen unser Leben bestimmen. Man sagt ihm Astrologie. Das ist die Lehre der Sterne und was sie uns sagen. Astro ist der Stern, Logos ist das Wort oder die Lehre. Aber wir sind doch Christen. Wir wollen doch wissen, was Gott uns sagt und wollen von ihm unser Leben bestimmen. Von der Theologie. Das Wort und die Lehre von Gott. Theos ist Gott. Und Jesus ist das Mensch gewordene Wort Gottes. Auf Jesus wollen wir schauen. Sonst stehen wir in der Gefahr, nicht Gott anzubeten, sondern seine Schöpfung. Sehr viele Texte aus der Bibel reden genau über das Thema. Seite um Seite erklärt Gott, alle die, die mit ihm im Bund leben wollen, sollen Sorge haben und sollen sich fernhalten von solchen Praktiken. Warum? Es ist nicht die echte Quelle. Es kann täuschend echt aussehen und sogar manchmal helfen, aber es ist nicht die echte Quelle. Es führt irgendwann in eine Abhängigkeit, die uns nicht frei macht, sondern knechtet. Es gibt nur eine Quelle, sagt die Bibel, von allem Guten, von echter Hilfe, gleich für welches Problem und welche Not. Ich gehe mit euch durch alle Höchst und Teuf, sagt Gott. Und mit euch, der Isaac, kann uns da so nachkommen. Mit ihm können wir uns identifizieren. Wie oft schleichen sich auch bei uns Ängste ein. Und manchmal wirklich grosse Existenzängste, wie bei ihm. Und wie schnell vergessen wir in unseren Nöten, zu Gott zu gehen. Und suchen zuerst mal überall anderswo nach Hilfe. Ja, der Isaac. Er hat sich im Unterwegssein tatsächlich von Gott stoppen lassen. Er ist nicht auf Ägypten mit dem Volk, sondern im Land geblieben. Er hat sich zurückbesonnen auf den Bund und hat jetzt zu Gott gesagt, gut, ich bleibe. Ich vertraue, dass du uns durch die Hungersnot durchtragen willst. Ich habe zwar keine Ahnung wie, aber jetzt bin ich gespannt, was du für uns willst tun. Jetzt lese ich aus dem 1. Mose 26, die Verse 12 bis 14. Und jetzt loset, was dort steht. Und Isaak säte, zmitz in Hungersnot in den Wüstenboden ich. Isaak säte in dem Land und erntete im gleichen Jahr hundertfach. Denn der Herr segnete ihn und er wurde ein grosser Mann, reich und bekannt ist er geworden. Und man hat über Isaak geredet. Ja, stellt euch vor, Hungersnot, alle sind im Darben. Der Boden ist trocken, der Isaak sieht aus und alle werden Zeugen davon, wie aus dem Boden raus wächst Gemüse. Frucht, Getreide. Natürlich hat das zu reden gegeben. Das war ja überhaupt das Thema im Moment. Er wurde sehr reich, sodass er viel Besitz hatte an Kleinvieh, Grossvieh und so weiter. Wie eindrücklich, wie Gott unser Vertrauen zu ihm belohnen kann. Hundertfache Ernte in der Dürrezeit. Ja, wie ist so etwas möglich? Wir können uns vorstellen, wie der Isaak gebetet hat und Gott angefleht. Gott, wenn wir schon bleiben sollen, so hilf uns, wie du es versprochen hast. Woher sollen wir denn Wasser nehmen in dieser Dürrezeit? Und plötzlich muss ihm Isaak in Sinn gekommen sein. Hey, mein Vater hat doch hier irgendwo mal Brunnen bauen gehabt. Die sind aber verschollen und wir haben keine Ahnung, wo sie sind. Und die sind nicht mehr gebraucht worden. Herr, zeig mir diese Brunnen. Und Gott hat Isaak geführt, dass er die alten Brunnen von seinem Vater wiedergefunden hat. Im Vers 18 lesen wir, Isaak ließ die Wasserbrunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit Abrahams, seines Vaters, gegraben hatten, die die Philister nach Abrahams Tod verstopft hatten. Aus lauter Neid haben Nachbarsvölker die Brunnen zugeschüttet, weil sie schon von Abraham neidisch waren, weil Gott ihn so gesegnet hatte mit Wasser. Und jetzt, wo sich der Isaak zurück auf Gott besonnen hat, sein Vertrauen ganz auf ihn gelegt hat, hat Gott ihn die alten Brunnen wieder finden. Nicht einen, nicht zwei. Alle die alten Brunnen hat man ausgraben und die haben plätschert. Und damit nicht genug, sie haben sogar neue Quellen gefunden in diesem Boden mit frischem Wasser. Und so ist die hundertfache Ernte möglich geworden. Was ist das für ein Zeichen von Gottes Treue? Und so ist es all diese Jahre, Jahrhunderte weitergegangen. Immer wenn das Volk von Gott weggetrieben ist, an ihn hat angefangen zu zweifeln, ihn vergessen hat, an einem anderen Ort hat Hilfe gesucht, sind die Quellen, die Brunnen wieder versiegt. Das Land ist wieder zur Wüste geworden und hat keine Früchte mehr gegeben. 70 nach Christus war das Volk auch wieder weit weg von Gott gewesen. Mit den Lippen haben sie zwar ihn bekannt, aber im Herzen waren sie weit weg von ihm gewesen. Und so sind die Römer gekommen und haben das Land verwüstet. Und das Volk ist in alle Länder der Erde vertrieben worden, gejagt und verfolgt. Und was während dem Holocaust passiert ist, wissen wir. In der Zwischenzeit aber waren andere Völker jetzt in diesem Land und haben es probiert, wieder fruchtbar zu machen. Aber umsonst, das Wasser hat und hat nicht wollen zum Vorschein kommen. Die Türken haben es probiert, die Briten haben es sogar probiert und noch andere. Aber denkt, 3 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs sind die Ersten wieder zurück in ihr Heimatland gekommen, aus allen Ländern. Und im Jänner 1955 hat der erste Premier, der Ben Gurion, eine weltbekannte Rede gehalten. Und darin hat er gesagt, der Negev, also die Wüste, ist das grösste Teil von diesem Land. Aber wir dulden eine Wüstenrealität im Land nicht. Und so hat er es begründet. Im Wort Gottes stehe, dass die Wüste mal wieder Wasser haben auf fruchtbaren Boden werden. Und dann hat er die beiden Propheten zitiert, die uns der Andreas vorhin vorgelesen hat, aus Jesaja und Jeremia. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein. Äcker sollen wieder gekauft werden. Auf dieser Verheißung hat der erste Premier wieder aufgebaut, wie der Abraham, und hat gesagt, und jetzt gehen wir in die Wüste, suchen das Wasser, entsalzen das Wasser, wenn es muss sein, das Grundwasser, machen daraus neue Seen und Wasserreservoir. Ein Grossteil der Früchte und Gemüse, die heute importiert wird, sind genau aus diesem Land, aus Israel. Die Wüste blüht. Wir kommen zum Schluss. Lasst uns das Bild mitnehmen. Die Quelle ist immer da. Gott ist immer da. Und die Quelle will fließen zu dir, in dein Leben, in deine Familie, in deine Alltagssituationen. Auch in deine Pläne, in deine Zukunft. Das ist Gott, der mit dir durch das Leben gehen will. Und die Frage ist, wie entscheidest du dich? Möchtest du den Bund eingehen mit Gott? Wie gerne nimmt er dich an, als sein Sohn und seine Tochter, und verpflichtet sich mit dir durch alle Höchst und Tiefs zu wandern. Amen.